geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Stark und ich bin frei.
In den letzten Monaten seit März liefen bei Radio Frei einige Beiträge in einer Reihe, die sich Corona Global nennt. Dort haben wir die Auswirkungen und die Situation mit der Corona-Pandemie in verschiedenen Ländern des globalen Südens und in Osteuropa betrachtet. Heute sprechen wir darüber mit einer Vertreterin aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie mit einem Vertreter von FENRO und mit der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Mein Name ist Uwe und wir beginnen mit einer Musik.
Halten wir für eine Minute
unsere Gedanken an und denken nicht nur an uns, an die Sorgen und Probleme, die wir diskutieren, sondern denken wir für eine Minute an 4 Milliarden Arme in der Welt, die von weniger wie $7 am Tag leben müssen. Denken wir an 850 Millionen Hungernde, die mit $1,50 leben müssen, und an 70 Millionen Flüchtlinge. Die Corona-Situation ist für diese Menschen besonders dramatisch und trifft sie am härtesten. Denn all, was wir in Deutschland, in Europa zur Verfügung stellen können an Möglichkeiten des Schutzes, gibt es dort so gut wie nicht. Wir dürfen nicht nur an uns denken, meine Damen und Herren. 200 Milliarden Euro Rettungsschirm für Europa, für die europäischen Länder, für die Menschen hier in Europa. 2000 Milliarden Euro. Ich bitte Sie, das Parlament, den Finanzminister, um 3 Milliarden Euro für alle Entwicklungsländer, für die Ärmsten der Armen, für unser Corona-Sofortprogramm. 3 Milliarden, und ich frage Sie, ist das zu viel, sagen die einen, oder ist das zu wenig an Solidarität?
Das war das Eingangsstatement von Dr. Gerd Müller, dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zu Beginn der Regierungsbefragung des Bundestages am 27. Mai 2020. Am Telefon begrüße ich jetzt Claudia Pragua, Referatsleiterin für die Koordination des Corona-Sofortprogramms des Bundesentwicklungsministeriums. Schönen guten Tag, Frau Pragua.
Ja, guten Tag, Herr Florschütz. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Sie koordinieren das Corona-Sofortprogramm des Entwicklungsministeriums. Zu wie viel Solidarität waren der Bundestag und die Bundesregierung im Mai denn bereit? Wie viele der gewünschten 3 Milliarden hat Ihr Ministerium erhalten?
Ja, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sind dem Parlament auch sehr dankbar. Wir haben in der Tat ein sehr umfangreiches Corona-Sofortprogramm auf den Weg bringen können, schon sehr früh im Frühjahr. Und wir steuern nicht nur gut 1 Milliarde Mittel aus unserem bestehenden Haushalt um für diesen Zweck, sondern wir haben jetzt schon 1,5 Milliarden zusätzlich bekommen aus dem zweiten Nachtragshaushalt. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass bei den jetzt gerade laufenden Haushaltsverhandlungen uns auch die nächsten 1,55 Milliarden für das kommende Jahr zur Verfügung gestellt werden.
Bevor wir über das Programm reden, würde mich nochmal interessieren und bestimmt auch unsere Zuhörerinnen, welche Ausmaße hat denn die Pandemie nach Kenntnissen des BMZ in den Ländern des globalen Südens?
Ja, es ist ja auch schon sehr deutlich beschrieben worden. Corona ist für unsere Partnerländer nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern eine ganz massive Krise mit sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die sich in den Ländern ja noch viel deutlicher zeigen als bei uns. Und es gibt die große Befürchtung von Experten, dass in vielen Ländern der Welt Menschen nicht nur an den Folgen dieser Krise, dieser Krankheit sterben werden, am Virus selbst, sondern eben auch an den Folgen, die dieser Virus in den Ländern hat. Es gibt Krankheiten, Malaria, Tuberkulose, HIV, die wir weiter im Fokus behandeln müssen. Wir müssen weiter sicherstellen, dass Gesundheitsdienstleistungen funktionieren. Ganz prekär ist die Ernährungssituation. Funktioniert die Produktion von Lebensmitteln? Haben die Leute Gelegenheit, sich Lebensmittel zu kaufen? Wie ist auf dem Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt die Lage? Also auch da sehen wir in dem Alltag der Menschen, da wirkt Corona wie ein Brennglas und verstärkt bestehende Schwierigkeiten um ein Vielfaches. Die Auswirkungen sind in der Tat dramatisch. Das bestätigen auch Weltbank und IWF bei ihren Prognosen. Und unterm Strich kann man sagen, dass der Human Development Index sehr, sehr deutlich zurückgeht seit 6 Jahren und uns auch ein Stück weit zurückwirft, was die menschliche Entwicklung angeht.
Ich habe ja in den letzten Monaten auch mit verschiedenen Ländern im globalen Süden gesprochen und die bestätigen das, was Sie sagen. Was hat das denn für Auswirkungen auf die Arbeit des BMZ? Wie haben Sie darauf reagiert? Also das Sofortprogramm ist ja sicherlich eine Maßnahme, aber was passiert denn da konkret bei dem Programm?
Also wir setzen an verschiedenen Punkten an mit dem Sofortprogramm. Einmal natürlich sehr konkret an den Maßnahmen, um die Pandemiefolgen unmittelbar einzudämmen. Wir liefern Schutzausrüstungen, medizinisches Material. Wir wollen in Zukunft noch systematischer auf diesen Dreiklang schauen, den wir ja durch die Krise vorgeführt bekommen, nämlich der Dreiklang zwischen Gesundheitsschutz, Klimaschutz und Umwelt letztendlich. Das heißt, wir können uns nicht mehr voneinander trennen, indem wir sagen, wir fokussieren nur auf die Menschgesundheit oder die Tiergesundheit oder die Umwelt. Zoonosen wie der Covid-Virus zeigen uns, dass wir da ganzheitlich reingehen müssen. Das heißt, wir werden hier im Ministerium zusammen mit Partnern einen sogenannten One-Health-Ansatz, also eine Gesundheit, massiv ausbauen. Und haben uns jetzt auch schon dazu entschlossen, dass wir im Rahmen des Sofortprogramms 30 Millionen Euro in diesen One-Health-Ansatz investieren. Das hat eine sehr hohe Priorität. Hier im BMZ wird es unsere parlamentarische Staatssekretärin, Frau Dr. Flachsbart, international koordinieren und Partner zusammenbringen. So als ein Beispiel, wir gründen im Moment in Kenia ein sogenanntes Pandemiezentrum One-Health zum Austausch von Human- und Tiergesundheit. Ein weiterer wichtiger Partner in dem Kontext ist die Weltbank im Bereich Lebensmittelsicherheit und Früherkennung von Zoonosen bei der Nahrungsmittelproduktion. Und wir werden auch weiterhin mit dem WWF eine Allianz ausbauen und starten zum Thema Gesundheitsrisiko im Handel mit Wildtieren. Also Sie sehen, das ist ein wichtiger Punkt, der Gesundheitssektor im Bereich des Sofortprogramms. Darüber hinaus natürlich auch Ernährungssicherung, Lebensmittelproduktion. Wir schauen nach, wo wir im Bereich soziale Sicherung aktiv werden können, wie wir Unternehmen stärken, denen auch die Lieferketten wegbrechen. Wir schauen nach, wie sieht es bei staatlichen Programmen aus? Müssen wir Staaten stützen und ihnen Liquidität sicherstellen, damit Bildungsprogramme weiterlaufen können, Gesundheitsvorsorgen? Und wir gehen natürlich sehr massiv rein in die internationale Zusammenarbeit. Die multilateralen Organisationen sind sehr wichtige Partner für uns, von der WHO bis Weltbank und UN, aber auch die gesundheitsbezogenen Organisationen wie Gavi, die Impfallianz oder der GFATM. Das sind so die wesentlichen Säulen in diesem Programm, das wir aufgelegt haben.
Das klingt ja nach einer vielversprechenden Zusammenarbeit. Da könnte man fast sagen, hat die Pandemie was Gutes, dass eben so global und zwischen vielen Institutionen und Stellen zusammengearbeitet wird. Das ist nun aber ein Sofortprogramm, das auf die Pandemie reagiert. Ist denn da schon abzusehen, dass das auch langfristig dann erhalten bleibt, also langfristig auf die Entwicklungszusammenarbeit und eben die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen globalen und internationalen Institutionen fortbestehen wird? Oder ist das dann in 2-3 Jahren, wenn die Pandemie vielleicht mal eingehegt ist, dann wieder alles vorbei?
Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Das ist mit unseren Partnerländern letztendlich nicht so viel anders wie in Europa und in Deutschland. Es geht so im ersten Schritt natürlich um eine Sofort- und Krisenhilfe. Aber in der Tat müssen wir dann auch schauen, wie wir mittelfristig da die Erfahrungen auswerten und bündeln und so längerfristig auch Konsequenzen ziehen für unsere Zusammenarbeit. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Also wir wollen jetzt schon schauen, dass wir neben dem Krisenmodus systematischer die Partner unterstützen, auch Strukturen aufzubauen, Gesundheitssysteme stärken, dass wir nochmal systematischer schauen, wo gibt es vielversprechende Ansätze im Bereich soziale Sicherung oder bei Unternehmensarbeitsplätzen, Lieferketten, wo wir noch gründlicher reingehen können als vorher. Und letztlich ist es so, dass wir ja auch die nachhaltigen Entwicklungsziele haben, die Sustainable Development Goals, zu denen sich die gesamte Bundesregierung verpflichtet hat. Und das wird auch weiterhin unsere Richtschnur sein. Und da sind wir auch sehr aktiv mit anderen Partnern in unseren Ländern, aber auch international dabei, zu überlegen, welche Lektionen lernen wir. Und wie können wir auch die SDGs als Kompass nutzen, um die Lehren aus dieser Corona-Krise zu ziehen.
Für die Umsetzung der SDGs spielt ja auch die Zivilgesellschaft und die zivilgesellschaftlichen Organisationen mit ihren Projekten eine nicht unbedeutende Rolle. Gibt es denn da bestimmte Pläne im Ministerium, die Zivilgesellschaft auch im globalen Süden, aber auch in Deutschland dahingehend besonders weiter zu unterstützen oder zu fördern?
Ja, auch die Zivilgesellschaft ist ein ganz wichtiger Partner und sie ist sehr aktiv in unserem Programm. Allein im Krisen- und Fluchtkontext leisten viele Organisationen in diesen Regionen ganz wertvolle Arbeit. Eine ganz weitere wichtige Säule in diesem Kontext ist auch das Engagement von auch kleineren zivilgesellschaftlichen Organisationen und Ehrenamtlichen. Sie wissen ja, dass wir da auch so einen Kleinstprojektefonds haben, mit denen wir auch die kleinen gemeinnützigen Projekte in Deutschland mit Partnern in den Süden unterstützen. Und das ist auch weiterhin wichtig, dass das in der Krise weiterlaufen kann. Denn gerade diese ehrenamtlichen kleinen Projekte leisten einen ganz unmittelbaren Beitrag dabei, wenn es darum geht, so mit den Menschen vor Ort zu arbeiten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für zivilgesellschaftliche Akteure nicht einfach ist, unter diesen Krisenbedingungen weiterzuarbeiten. Aber da haben wir in der Tat auch überlegt, dass wir den Organisationen Erleichterungen anbieten bei der Projektdurchführung. Wir sind da mit der Stiftung Nord-Süd-Brücken in einem ganz guten Austausch, die sehr informiert ist. Und da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, wie wir da so miteinander umgehen, wenn es sich Verzögerungen ergibt in einzelnen Vorhaben oder wenn Laufzeiten verlängert werden müssen. Da sind wir sehr flexibel und wollen da der Zivilgesellschaft und gerade den kleineren Organisationen sehr flexibel entgegenkommen.
Das klingt ja in Zeiten einer Pandemie, die ja noch nicht sehr erfreulich ist, dann doch für die Partnerorganisationen recht erfreulich. Dann hoffen wir auf der einen Seite, dass es mit der Pandemie möglichst nicht mehr lange so akut ist, auch wenn die Aussichten da nicht ganz so toll sind. Aber für die langfristige Zusammenarbeit mit dem globalen Süden könnte das ja auch eine gewisse Chance bedeuten. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Claudia Pragua, Referatsleiterin für die Koordination des Corona-Sofortprogramms des Bundesentwicklungsministeriums. We'll be right back.
Zugeschaltet ist mir jetzt Jan Wenzel vom Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, der dort als Bereichsleiter Stärkung der Zivilgesellschaft arbeitet. Schönen guten Tag, Herr Wenzel.
Hallo.
Wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf die Nichtregierungsorganisationen im entwicklungspolitischen Bereich und speziell auf deren Arbeit im globalen Süden ausgewirkt?
Wir haben natürlich auch in diesem Bereich ganz massive Veränderungen der Arbeitsweisen erlebt. Und ich glaube, dabei kann man eigentlich auf drei Ebenen mal schauen. Also zum einen auf die Ebene der deutschen entwicklungspolitischen NRO mit den beiden Arbeitsbereichen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und aber auch der Auslandsprojektarbeit und dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen. Das sind, glaube ich, drei verschiedene Bereiche, die man sich dabei anschauen kann. Und vielleicht vorab, was für alle gemein ist, ist eine ganz starke Veränderung der Arbeit in die Digitalisierung. In den Formaten hat sich das natürlich sehr stark verändert. Und das spiegelt sich wieder in den Bereichen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, dass eigentlich fast alle Formate in diesem Jahr digitalisiert werden mussten. Aber eben auch in der Auslandsprojektarbeit erleben wir, dass halt die Zusammenarbeit mit den Partnern ins Digitale geschoben werden musste, dass dadurch auch viel mehr engerer Kontakt tatsächlich auch zustande gekommen ist. Aber dass eben auch diese persönliche Komponente der Zusammenarbeit dass sich gegenübertreten, dass halt Projekte besuchen und Projekte vor Ort zu steuern, dass sich das natürlich total verändert hat. Und wenn wir jetzt aber auch noch auf die Inhalte schauen, dann erleben wir auch da natürlich eine ganz enorme Veränderung. Hier mussten die Projektpartnerinnen der deutschen entwicklungspolitischen Organisationen ganz enorm umsteuern. Und man kann das vielleicht so mit einem kurzen Satz mal formulieren, dass viele Maßnahmen von den Projektmaßnahmen, auf die sie ausgerichtet waren, kurzzeitig in einen Nothilfemodus umgeschaltet werden mussten. Das heißt, wenn man sich vorher vielleicht mit einem Projekt in der Bildungsarbeit, Schularbeit beschäftigt hat, musste kurzfristig zum Beispiel auf Homeschooling umgestellt werden, was natürlich in vielen Ländern, wir erleben es ja selbst hier in Deutschland als Schwierigkeit, aber nochmal eine ganz besondere Herausforderung gewesen ist. Oder dass für viele Menschen dann die unmittelbare Versorgung ihrer Grundbedürfnisse plötzlich in den Vordergrund treten ist, weil informelle Arbeitsplätze nicht mehr bedient werden konnten. Und dann kommen Themen wie Nahrungsmittelversorgung halt plötzlich wieder nach oben, die sonst in der Arbeit der Organisation weniger eine Rolle gespielt haben.
Gab es denn da von eurer Seite aus oder also vom Verband oder vom Ministerium, vom BMZ oder anderen Fördermitteleinrichtungen irgendwas, eine besondere Maßnahmen, die kurzfristig da ergriffen wurden?
Ja, also es gab natürlich sehr schnell Reaktionen und Gespräche zwischen FENRO und dem BMZ und auch der Engagement Global, die ja die Fördermittel vergibt, verwaltet für das BMZ. Da gab es zum einen sehr schnell die Reaktion, halt eben tatsächlich in Formate umsteuern zu können, Änderungsanträge stellen zu können und Projekte umwidmen zu können. In diesem Zusammenhang hat es dann seit dem Frühjahr hunderte Änderungsanträge von Mitgliedsorganisationen gegeben. Und das war natürlich eine enorme Herausforderung für alle Seiten, ne? Also ich meine, das geht ja los mit Partnerorganisationen und den Trägern hier in Deutschland, die zusammen planen müssen, was machen wir in dieser Situation, wie reagieren wir jetzt? Das dann in Änderungsanträge zu übersetzen, die dann durch die Engagement Global und das BMZ bearbeitet werden müssen. Und ich glaube, da haben viele dann auch unter Corona-Arbeitsbedingungen, also so aus dem Homeoffice, einen ganz enormen Job geleistet. Also so da ist sehr viel Engagement geschehen. Das BMZ hat dann auch zur Verfügung gestellt, die Möglichkeit innerhalb zum Beispiel der des Förderprogramms für private Träger Corona-Maßnahmen mit einzubauen, die bis zu 30% der ursprünglich geplanten Projektmaßnahmen betroffen haben. Und dafür, also für diese Corona-Komponenten dann auch einen geringeren Eigenanteil einzufordern, in Höhe von nur 10% anstatt von 25%. Also das war die unmittelbare Reaktion. Und mit diesem Modus haben eigentlich alle Seiten, glaube ich, im Endeffekt sehr gut reagiert.
Das BMZ hat die Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft gelobt. Wie ist es denn aus eurer Perspektive gelaufen? War das Ministerium und Engagement Global da flexibel und kooperativ oder wie habt ihr das erlebt?
Ja, wir haben von zivilgesellschaftlicher Seite das BMZ und die Engagement Global schon als flexiblen Partner in dieser Situation erlebt. Sicherlich gibt es aus zivilgesellschaftlicher Sicht immer noch Wünsche nach größeren Flexibilitäten und nach besseren Förderbedingungen. Letztendlich ist das auch ein fortgesetzter Dialog, denn genau diese Flexibilität, die wir jetzt in solchen Krisensituationen fordern, sind ja leider in vielen Projekten auch durchaus oder in vielen Projektkontexten durchaus die Regel. Daher auch eine zivilgesellschaftliche Forderung, die sich fortsetzt, dass wir mit dem BMZ eher die Forderung verfolgen, dass Projektträger sich mehr auf Wirkungen und Ziele orientieren können und flexibler sind in der Möglichkeit, wie diese Ziele und Wirkungen erreicht werden können. Das heißt, wenn sich halt im Projektkontext Dinge verändern, dass dann die Maßnahmen entsprechend flexibel angepasst werden können und dafür keine Änderungsanträge gestellt werden müssen. Das ist eine Forderung, die wir seit vielen Jahren verfolgen und die gerade in diesem Pandemie-Setting halt eine besondere Illustration gefunden hat und vielleicht auch eine beispielhafte Situation gewesen ist, die das auch deutlich macht, dass diese Agilität in Projekten vielfach notwendig ist. Und gleichzeitig kann man ja einfach auch sagen, also dass Krisen in Kontexten der Entwicklungszusammenarbeit ja durchaus auch die Normen sind.
Da kann man vielleicht festhalten, dass genau durch diese Pandemie mal das BMZ und Engagement Global merken, dass doch irgendwie so Änderungsanträge für viele Kleinigkeiten stellen zu müssen, viel Zeit raubt und gerade in so Krisensituationen, wo man eigentlich schnell handeln muss, denn da auch behindern kann.
Genau, also ich denke, das ist genau der Punkt, wenn man schnell agieren und reagieren möchte, dann kann das hinderlich sein, wenn man dann erst eine lange Schlaufe über die Projektveränderungen ziehen muss.
Das heißt, das wäre, so höre ich das, auch eine Erwartung an das BMZ und die Förderinstanzen, die dazwischen sind, dass sich das quasi erhält oder dass das verbessert, verändert wird. Gibt es denn Pläne, die die Nichtregierungsorganisationen haben, für eine Zeit vielleicht auch, wenn die Pandemie denn dann mal abgeflacht oder überstanden ist?
Ich würde sagen, es gibt da jetzt keinen ganz einheitlichen Plan, den man sagen kann, den die FENRO-Mitgliedsorganisationen miteinander verfolgen. Ich denke, was sehr deutlich ist, dass durch Corona sich die Herausforderungen für die entwicklungspolitische Arbeit von zivilgesellschaftlichen Akteuren in den Partnerländern nochmal größer geworden sind. Wir sind an vielen Themen, wo es kleine Fortschritte gegeben hat, deutlich zurückgeworfen worden. Und es bedarf eigentlich eines größeren Engagements aller Seiten. Und das heißt auch für die Zivilgesellschaft. Und das heißt, es braucht letztendlich mehr Fördergelder, mehr Flexibilität und einfach auch insgesamt mehr Solidarität auf der Ebene der Zivilgesellschaft, aber auch auf der Ebene der staatlichen, der bilateralen und der multilateralen Zusammenarbeit. Und ich glaube, das hat sich hier gezeigt und das fordern die Mitgliedsorganisationen von FENRO über den Verband auch sehr stark vom BMZ ein.
Und hat sich denn durch die Pandemie vielleicht auch gezeigt, dass bestimmte Bereiche in der Zusammenarbeit bisher vernachlässigt wurden, die jetzt verstärkt betrachtet werden müssen?
Ich glaube, wenn wir auf die, also auf einen Punkt schauen, wo ja letztendlich auch die Pandemie Potenziale zeigt, dann ist es tatsächlich auch der Partnerdialog, der sich durch die Digitalisierung viel stärker gezeigt hat, der jetzt gewachsen ist. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch fortführen wird in der Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen. Ich denke, ein zweiter Bereich, der wieder stärker geworden ist, ist der Bereich der Fokussierung auf Gesundheit. Das ist sowohl auf der multilateralen Ebene zu sehen, als auch auf der individuellen Projektarbeitsebene, wo einfach sich die Defizite in den Sozialstrukturen in vielen Ländern halt eben sehr stark manifestieren und wo dann gezeigt wird, dass zivilgesellschaftliche Akteure da manchmal Akteure sind, die halt letztendlich Dinge ausbügeln müssen, die auf der staatlichen Ebene nicht richtig funktionieren. Und vielleicht ein dritter Punkt, der auch durch die Pandemie noch einmal potenziert hervorgetreten ist, ist die Thematik der zivilgesellschaftlichen Handlungsräume, der sogenannten Shrinking Spaces. Und in diesen Shrinking Spaces steht ja auch diese Tendenz mit einbeschrieben, dass die Handlungsräume für Zivilgesellschaft kleiner werden. Eine Tendenz, die sich durch Corona noch einmal verstärkt hat und wo wir von vielen Mitgliedsorganisationen und Partnerorganisationen hören, dass da große Sorgen bestehen, dass sich diese Handlungsräume, die zum Beispiel durch Lockdowns nochmal eingeschränkt worden sind, eben auch nach Ende der Pandemie nicht mehr aufgehen. Und das sind natürlich Aspekte, die wir sehr stark nachverfolgen werden. FENRO hat für den Bereich der zivilgesellschaftlichen Handlungsräume, den Schutz der zivilgesellschaftlichen Handlungsräume, eine neue Arbeitsgruppe eingerichtet. Und die schaut natürlich ganz genau auf solche Tendenzen und versucht, die in den politischen Dialog zu führen.
Und an wen richtet ihr euch da mit diesen Forderungen? Welche Ebene ist da gefragt? Wen sprecht ihr da an und was können die aus eurer Sicht machen?
Ja, dafür gibt es zwei Handlungsebenen. Zum einen ist es der Austausch der Mitgliedsorganisationen untereinander, um sich auszutauschen, mit welchen Strategien sie und ihre Partnerorganisationen diesen Shrinking Spaces-Tendenzen begegnen können. Und auf der anderen Seite ist es der politische Dialog, den wir als Verband mit politischen Entscheidungsträgern und Akteuren führen, wie dem Auswärtigen Amt, über die Botschaften, dass die sich dafür einsetzen, dass die Handlungsräume eben auch wieder größer werden, dass Menschenrechtsverteidigerinnen Schutz finden. Und dass die Aufmerksamkeit im politischen Dialog mit Partnerländern darauf geführt wird. Also das sind diese zwei Richtungen, die das verfolgt.
Dann hoffe und wünsche ich, dass diese Handlungsräume und auch die Handlungsfähigkeit in Zeiten der Pandemie, aber auch darüber hinaus für die entwicklungspolitischen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen erhalten bleibt und bedanke mich für die Informationen und das Gespräch bei Jan Wenzel vom Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, der dort als Bereichsleiter Stärkung der Zivilgesellschaft arbeitet. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
begrüße am Telefon jetzt Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Süd-Brücken in Berlin. Hallo Andreas.
Hallo, schönen guten Tag nach Erfurt.
Wie hat sich denn aus eurer Sicht die Corona-Pandemie auf die zivilgesellschaftlichen Institutionen und Vereine in Ostdeutschland, mit denen ihr ja hauptsächlich zusammenarbeitet, ausgewirkt?
Ich glaube, hier muss man zuallererst auch nochmal sagen, dass es natürlich nicht sozusagen die eine Auswirkung auf alle Vereine gab, sondern dass es auch höchst unterschiedlich ist und natürlich auch nur, sagen wir mal, dem Blickwinkel und den Erfahrungen, die unten rückgespiegelt wurden, jetzt also das Folgende trägt. Aber insgesamt waren wir als Stiftung Nord-Süd-Brücken auch im Austausch mit anderen Fördermittelgebern und auch mit den Landesnetzwerken, also mit den Dachverbänden der NROs, doch schon erstaunt darüber, wie recht gut die Reaktion auf Corona war. Und ich finde, hier zeigt sich auch eine Stärke dieser zivilgesellschaftlichen Bewegung, dass sie eben schon recht flexibel war und sich relativ schnell auch auf die Situation verantwortlich umstellen konnte. Das heißt, viele Aktivitäten und Maßnahmen, die gemacht wurden, dann einfach angefangen wurden, online zu übertragen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Also hier hat es also echt einen immensen Digitalisierungsschub auch bei den Organisationen, übrigens auch bei der Stiftung gegeben. Und das ist so ein positiver Nebeneffekt. Mit der Einschränkung, die ich eingangs sagte, muss man schon auch mal, denke ich, so den Spot auf zum Beispiel die Referentin, also im Bildungsbereich. Ne? Also es sind viele, die freiberuflich als Bildungsreferentin unterwegs sind. Die kämpfen natürlich vermutlich ähnlich erschwert wie auch Solo-Selbstständige. Das heißt, also das ist sicherlich so ein Bereich, den man eigentlich noch stärker abstützen müsste. Und dann gibt es so eine, sagen wir mal, Disziplin in der entwicklungspolitischen Landschaft, das sind die Freiwilligendienste. Auch für die sah es wirklich sehr, sehr düster aus, weil ja einfach klar war, mit Corona konnten überhaupt keine Entsendungen mehr vorgenommen werden. Und es gibt ja auch in Jena zum Beispiel das eine Welthaus Jena und andere Träger, die auch Entsendedienste sind von Freiwilligen. Und für die ist es schon auch eine existenzielle Frage.
Hat sich denn neben der voranschreitenden Digitalisierung und den Auswirkungen auf die Entsendeorganisationen sonst irgendwas grundlegend an der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit geändert?
Ja, also ich denke, also ich denke schon, was ich eben so positiv ausgedrückt habe, dass es eben eine große Bereitschaft und auch also Lernbereitschaft gab, sich umzustellen. Selbst in der Bildungsarbeit, wo man ja eigentlich von der persönlichen Interaktion lebt, schulisch, außerschulisch oder an anderen Lernorten, wurden also unter Einbeziehung auch sehr toller Formate, also Online-Formate mit Gruppenräumen, mit Begegnungssimulationen etc. pp. Wurde da einfach, finde ich, immens mit schnellem Tempo zugelernt und dann eben auch Schulklassen oder Kirchgemeinden oder Altersheimen andere Formate angeboten. Ne? So ein Punkt, der für mich schon noch mal so eine Diskussion eigentlich nach sich ziehen müsste, ist, ich finde, bei aller Verantwortlichkeit, ne, wo ich einfach auch denke, dass in der gesamten entwicklungspolitischen Szene in Ostdeutschland, die wir überschauen, es eigentlich überhaupt keine Bezweiflung der Richtigkeit dieser gesundheitlichen und politischen Maßnahmen auf Länder- und Bundesebene gegeben hat. Ne. Das finde ich ist auch ein tolles, also sagen wir mal, eine tolle Beobachtung, dass jetzt nicht angefangen wurde, sozusagen da in das Horn der Corona-Leugnerin, Zweiflerin etc. pp. Abzudriften, was ja einige Segmente in der Gesellschaft durchaus gemacht haben. Aber auf der anderen Seite fehlte mir schon so ein bisschen der Mut, wenn es angezeigt und eben auch gesundheitspolitisch möglich ist, weiterhin aber auch noch analoge Veranstaltungen oder Aktionen im öffentlichen Raum zu setzen. Also wir haben das zum Beispiel an einem Ort in Magdeburg in Sachsen-Anhalt als Stiftung Nord-Süd-Brücken zusammen mit dem Landesnetzwerk dann auch gemacht, also sehr bewusst, dass wir gesagt haben, wir halten fest an einer analogen Veranstaltung mit 70, 80 Teilnehmerinnen aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik in Sachsen-Anhalt und das hat sich dann auch bewährt. Wir hatten einfach ein klares Konzept, wir hatten klare Regeln, Wir hatten große Räume, wir hatten Desinfektionsmechanismen etc. pp. Ja, und ich bin eigentlich froh, dass wir hier und auch an anderen Stellen daran festgehalten haben, weil ich habe schon allgemein so einen Rückzug und auch so eine Verunsicherung gespürt, ob und was man überhaupt noch machen kann, ohne fahrlässig zu sein. Und da würde ich mir eigentlich, okay, jetzt sind die Verhältnisse auch wieder anders. Jetzt hätten unter den Bedingungen der neuen Regelung hätten wir es auch nicht mehr jetzt gemacht. Aber wenn man jetzt so perspektivisch Richtung früher guckt, würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass Leute auch wieder den Mut haben, also ohne fahrlässig und verantwortungslos zu sein, den Mut haben, dann nochmal auch wieder auf die Straße und in analoge Räume zu gehen.
Jetzt habt ihr als Stiftung ja nicht nur Inlandsprojekte im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Informations- und Bildungsarbeit, sondern auch Auslandsprojekte. Welche Auswirkungen hat es denn da auf diese Projekte bzw. auf die Partnerorganisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Also auch da ist, glaube ich, also jede, sagen wir mal, eindimensionale Antwort drauf äußerst fahrlässig, weil was zumindest ich aus der Beobachtung und den Informationen, und ihr habt ja auch diese tolle Sendereihe Corona Global mit den 15 Beiträgen. Also allein da zeigt sich ja schon auch eine große Unterschiedlichkeit in den Auswirkungen von Corona auf einzelne Länder des sogenannten globalen Südens. Ja. Und genauso ist es eigentlich auch, dass bei uns das sehr unterschiedlich und different hier angekommen ist. Aber unterm Strich kann man schon sagen, in vielen Projekten, in laufenden Projekten, Maßnahmen der Armutsbekämpfung von NGOs aus Ostdeutschland kam es schon zu Verzögerungen, also bei der Umsetzung. Natürlich wurden auch Maßnahmen, Änderungen also von laufenden Vorhaben geplant, weil sie aufgrund vieler nationaler Lockdowns in den entsprechenden Ländern eben auch nicht mehr so agieren konnten. Und es gab also auch oft zusätzlichen Bedarf, vor allen Dingen im Bereich der Corona-Prävention. Hier war es dann so, dass das BMZ eigentlich klargestellt hatte, dass bei diesen Mikroprojekten, die wir auch im Auftrag des BMZ betreuen, anders als bei Projekten, die sozusagen mit einer höheren Fördersumme und größerem Projektumfang ausgestattet sind, dass bei diesen Kleinstprojekten vielleicht nicht förderlich ist, jetzt noch große Corona-Maßnahmen zu implementieren, weil da immer die Gefahr bestünde, dass die sich auch verheben und verzetteln und vielleicht einfach zu viel wollen und dann mit den begrenzten, beschränkten Mitteln, die sie als Vereine und Partner haben, auch nicht zurechtkommen. Aber in Sachsen zum Beispiel haben wir über die Sächsische Staatskanzlei einen Fonds im Bereich der Armutsbekämpfung und die haben extra nochmal 200.000 Euro bereitgestellt in Sachsen, damit eben Partner, NGOs aus Sachsen ihre Partner im globalen Süden unterstützen bei Präventionsmaßnahmen gegen Corona.
Gab es denn sonst eurerseits, also von Stiftungsseite, irgendwelche speziellen Maßnahmen oder Programme, um auf die Pandemie zu reagieren? Also du hast jetzt schon Sachsen genannt. Mhm. Im BMZ gibt es ja auch ein Corona-Sofortprogramm. Ja. Gab es denn noch irgendwas von der Stiftung, was da speziell aufgelegt wurde?
Ja, also von der Stiftung selber natürlich begrenzt. Also wir haben sozusagen sofort einfach auch unterschiedlichste gelagerte Informationen auf unsere Website gestellt für die Antragsteller. Wir haben ja auch zwei Personalkostenprogramme. Das eine ist weltoffen, solidarisch, dialogisch. Das andere ist das Promotorenprogramm. Und auch da haben wir sehr frühzeitig in der Programmsteuerung, also all den beteiligten Vereinen und den Fachstellen und Promotoren kommuniziert, hey Leute, also sozusagen eure Finanzierung ist sicher. Ihr könnt jetzt sozusagen die Änderungen, die notwendig sind, vornehmen. Also da haben wir schon relativ viel und gut kommuniziert in der Anfangszeit, im Frühjahr. Wie gesagt, es gab auch eine explizite Unterseite der Stiftung zu dieser Thematik. Es gab einen Austausch mit anderen Geldgebern über dieses Thema. Wir sind ja auch in so einem Verbund von Fördereinrichtungen, die Bildungsarbeit im Inland fördern. Es gab einen Austausch auch mit den Landesnetzwerken und auch mit dem Bundesverband der Landesnetzwerke, der AGL. mit Fenro, und das sei auch nicht unerwähnt. Und was ich toll fand, also es gab schon auch Landesregierungen, die einfach gesagt haben, wir lassen die NROs, die Zivilgesellschaft, nicht hängen. Also Berlin zum Beispiel hat in dieser Situation mit 500.000 Euro ein Programm aufgelegt dafür, dass Vereine, sagen wir mal, im weitesten Sinne jetzt institutionell auch abgesichert werden über die Corona-Krise hinaus. Ne? Sachsen, hast du ja eben schon erwähnt, hat im Bereich der Auslandsprojekte einen Akzent gesetzt für Solidarität mit den Ländern des globalen Südens. Brandenburg hat, sagen wir mal, eine Beratung finanziert in Form einer Organisationsberaterin, die Vereinen hilft, durch die Krise zu kommen. Und jetzt ganz aktuell haben wir zusammen mit allen 5 ostdeutschen Landesnetzwerken, also auch dem EWNT in Thüringen und insgesamt 44 Vereinen, nochmal einen großen Antrag bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt laufen, wo es darum geht, jetzt auch noch in diesem Jahr die Digitalisierung in kleinen ehrenamtlichen Strukturen zu verbessern, um Engagement und Ehrenamt weiter zu befördern.
Und wird denn das, was da jetzt einmal implementiert wird und sich bewährt, dann auch langfristig weitergeführt werden, wenn denn dann vielleicht mal die Pandemie so weit abgeflacht ist, dass sie uns jetzt nicht mehr tagtäglich beschäftigt? Nehmt ihr da was mit in den langfristigen Alltagsbetrieb?
Also ich kann mir eben nicht vorstellen, also dass das jetzt auch nur schon mittelfristig, sagen wir mal, auf dem Niveau sich halten wird. Ja, was ja auch in der Logik Sinn macht, es gibt jetzt verschiedene Programme, die als Erst- und Soforthilfe, sagen wir mal, als Kompensationsprogramme geplant sind. Und sobald sich einmal mal die medizinische, aber auch die ökonomische und gesellschaftliche Lage da in Anführungsstrichen entspannen würde, würden, glaube ich, auch viele von diesen Programmen erstmal wegfallen. Ja, also das liegt, glaube ich, ein Stück weit auch in der Natur der Sache. Für die entwicklungspolitische Szene finde ich es aber dennoch sinnvoll, einfach auch mal länger darüber nachzudenken, was sozusagen in dieser wirklich sehr schlimmen und auch für viele Menschen existenziellen Krise, was es da auch für Chancen gegeben hat. Also nach wie vor ist das für mich sozusagen eine Krise, in der sich sozusagen auch wieder Solidarität stark gezeigt hat oder auch gezeigt hat, dass Solidarität möglich ist, dass es auch möglich ist, sozusagen den Schutz von schwächeren Teilen der Gesellschaft über den ökonomischen Mehrwert zu stellen. Es hat sich eben auch gezeigt, dass die Politik, wenn sie will, handlungsfähig ist. Das ist ja auch eine interessante Information für andere entwicklungspolitische oder umweltpolitische Projekte, Stichwort Klimawandel. Also wenn die Politik will, dann kann sie Gesetze machen und auch scheinbar ökonomische Zwänge außer Kraft setzen. Also das, finde ich, ist gerade in Bezug auf den Klimawandel, aber auch auf faires Wirtschaften, Mobilität und andere Aspekte anwendbar. Ja, also ich finde, die entwicklungspolitische Szene sollte in dem Sinne einfach die Krise auch genau analysieren. Und eine weitere gute Nachricht der Krise ist ja auch, dass die Rechtspopulisten in der Krise eher schwächer als stärker geworden sind. Und auch da, finde ich, sollte man hingucken, was sind die Gründe dafür, dass die im Augenblick wenig Füße auf den Boden kriegen, ja, und dann auch möglichst überlegen, wie kann man sozusagen die Gründe dafür verlängern und erhalten und auch für die eigenen Strategien im Sinne von Weltoffenheit und Toleranz und globale Solidarität befördern.
Das klingt doch gut. Dann versuchen wir, die Chancen, die diese Krise auch bietet, so tragisch und schlimm sie doch im Allgemeinen ist, so hat sie doch auch ein paar Fenster geöffnet, durch die es sich lohnt, mal wieder raus auf die Welt zu schauen. Ich bedanke mich bei Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Süd-Brücken für diese Einschätzungen der entwicklungspolitischen Inlands- und Auslandsarbeit. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch und alles Gute. Und bleibt gesund.
Mal wieder eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei. Heute betrachteten wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die entwicklungspolitische Arbeit im Inland wie im Ausland aus verschiedenen Perspektiven. Wer die Sendung nochmal nachhören will, kann das in Kürze in der Mediathek von Radio Frei tun. Ansonsten bleibt mir nur, euch alles Gute zu wünschen, bleibt gesund und schaltet ein, wenn es wieder heißt
geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.
hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen.
Sich fügen heißt lügen. Eine Ausstellung über Erich Mühsam und die Bakuninhütte. Zu sehen vom 4. Oktober 2020 bis zum 30. Januar 2021, jeweils Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, im Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter in der Johannesstraße 127 in Erfurt.